In Österreich gilt als herausragendes Talent, wer den Graubereich zwischen gerade noch nicht strafrechtlich relevantem Vergehen und moralisch längst völlig unerträglichem Verhalten weidlich für den eigenen Vorteil auszunutzen versteht und auch noch stolz darauf ist. Was für eine Verschwendung! Was für eine unglaubliche Verschwendung von Lebenszeit und was für eine fahrlässige Vergeudung von Talent und Potenzial!
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Aus ganz aktuellem innenpolitischem Anlass, aber weit darüber hinausreichend als Anspruch an Führung insgesamt, auch in Unternehmen. Der Maßstab des Handelns, an dem wir die Tauglichkeit einer Führungskraft bemessen, darf selbstverständlich nicht das Strafrecht sein. Sonst wäre ja jeder unbescholtene Staatsbürger als Unternehmer, Managerin oder Kanzler geeignet. Und weiter, der Eindruck, dass Winkelzüge zum Erfolg führen, dass es vor allem um geschicktes Manövrieren im Dickicht eines letztlich unbequemen moralischen Regelwerks geht, das dem eigenen Streben widerborstig im Wege steht, dieser Eindruck hat sich immer wieder vor allem bei Emporkömmlingen gefestigt, denen die eigene Karriere und die Insignien der Macht alles bedeuten, die aber wenig oder gar keine Vorstellung davon haben, was sie mit dieser Macht letztlich erreichen wollen. Gordon Gekko, der Investmentbroker aus dem 80er-Jahre-Film Wall Street, war so einer. Michael Douglas hat den von Moralvorstellungen gänzlich unbeleckten Börsenhai als geradezu prototypisch für die Yuppie-Generation der damaligen Zeit dargestellt. Greed is good war einer seiner prägnanten Sager. Die Gier ist etwas Gutes. Wofür sie gut sein soll, das konnte der slicke Herr nicht beantworten und wollte es auch nicht. Ganz aktuell liefern in der Politik der zurückgetretene Sebastian Kurz und seine Entourage ebenso eindrucksvolle Beispiele für eine solche Haltung. Wir tun gut daran, im Angesicht des kometenhaften Aufstiegs von wirtschaftlichen oder politischen Wunderkindern zunächst einmal ein gehöriges Maß an Skepsis an den Tag zu legen und genauer hinzuschauen. Da ist einerseits der Messias-Gedanke des uns aus unserer Not errettenden Wunderknaben, es sind ja meistens junge Männer, die das verkörpern, der uns skeptisch machen sollte. Wer an den Erlöser glaubt und auf den Allmächtigen hofft, der macht sich selbst im Umkehrschluss automatisch ein gehöriges Stück kleiner und ohnmächtiger. Es ist aber vor allem auch die Anything-Goes-Mentalität, die da oft mitschwingt, die ich überaus bedenklich finde. So Sager wie, der Zweck heiligt die Mittel. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Um an die Macht zu kommen, darf man nicht zimperlich sein. Politik ist kein Ponyhof. Wirtschaft ist kein Kindergeburtstag. Mit solchen Formulierungen wird die Verrohung verharmlost und die Amoralität beschönigt. Der ehemalige konservative Spitzenpolitiker und Ex-IBM-Manager Dr. Bernhard Görg hat in einer TV-Diskussionsrunde dieser Tage den Karrieretipp zum Besten gegeben, Attentate müssen tödlich sein. Im Angesicht der Unfassbarkeit solcher Aussagen und der Unverfrorenheit der Handlungen solcher Figuren wie Gekko, Kurz und Co. scheint es so, als ob derjenige, der ehrlich und anständig handelt, letztlich eigentlich immer den Kürzeren ziehen wird und auf der Strecke bleibt. Dieser Eindruck ist verheerend. Es geht aber nicht nur um den Eindruck oder um noble Ideale, sondern tatsächlich um messbare Performance und vor allem um nachhaltigen Erfolg. Denn der Eindruck ist ja in der Tat falsch, das Gegenteil ist wahr. Nicht der besonders Gefinkelte gewinnt am Ende des Tages, sondern Anstand zahlt sich aus. Man zahlt nicht einen Preis für ethisches Handeln, sondern im Gegenteil, das Unternehmen und die Gesellschaft zahlen einen hohen Preis dafür, wenn sich Entscheidungsträger unethisch verhalten. Die Geschichtsbücher sind voll von Beispielen, in denen kurzfristige Optimierung und Machtstreben von Top-Entscheidern letztlich nachteilig, ja geradezu schädlich und existenzbedrohend für die jeweilige Organisation waren. Thomas Middelhoff, Arkandor und Karstadt, Josef Ackermann, Mannesmann und Deutsche Bank, Martin Winterkorn, VW Dieselgate, Karl-Heinz Grasser und die BUWOG, Sebastian Kurz und die ÖVP, wie gesagt, Die Liste ließe sich noch recht lang fortsetzen. Der Managementpapst Reinhard Sprenger hatte mal gesagt, Manager sollen heute nicht nur ökonomisch handeln, sondern auch ethisch. Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Für die Moral, so Sprenger weiter, sei die Kirche zuständig. Ich habe da eine völlig andere Ansicht. Der kategorische Imperativ im Kantschen Sinne benötigt keine Key Performance Indicators, um Maßstäbe des Handelns klar festzulegen. Er bezieht sich auf die Pflicht als Motiv und auf den guten Willen als Fundament. Wem der gute Wille gebietet, auf eine bestimmte Art zu handeln, der hat auch die Pflicht, das zu tun. Für die reine, pure Lust an der Macht ist da ebenso wenig Platz wie für die Furcht vor bevorstehendem Übel im Angesicht des möglichen, ja geradezu sicheren Scheiterns. Der deutsche Philosoph Hans Jonas hat diese Gedanken weiter fortgeschrieben in eine Ethik für das Zeitalter der technologischen Zivilisation. Seine schon vor mehr als 30 Jahren erschienene Schrift »Das Prinzip Verantwortung« hat bis heute kaum an Aktualität eingebüßt. Er fordert dort, schließe in deine gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mitgegenstand deines Wollens ein. Also in die gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Gegenstand des Wollens einschließen. Das ist es doch, was wir heute mit dem schönen Wort Nachhaltigkeit ausdrücken. Und das ist es auch, wonach Arbeitskräfte sich sehnen, wenn sie nach Purpose suchen. Wenn es nicht nur um Glanz und Schein, sondern um Substanz geht und um Ergebnisse, die den Tag überstehen sollen, dann kommen wir um ethische Fragen nicht umhin. Ich glaube also, dass Sprenger auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive irrt und auf jeden Fall aus volkswirtschaftlicher. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn Führungskräfte nur betriebswirtschaftlich agieren und ihre Grenzen nur im Strafrecht erkennen, wenn sie also ihr Verhalten daran orientieren, dass der Markt und die Gesetze alles Relevante regeln, dann steht es schlecht um uns. Und noch schlechter, wenn sich Führung von der öffentlichen Meinung abhängig macht. Wer einen Shitstorm braucht, um signalisiert zu bekommen, dass er unmoralisch und unverantwortlich handelt, dem fehlen ganz grundsätzliche persönliche Maßstäbe der Aufrichtigkeit. Übrigens ebenso wie demjenigen, der aus purem Opportunismus Virtue Signaling einsetzt und öffentlich wohlgelittene Maßnahmen setzt, ohne deren Sinn zu verinnerlichen. Doch am Ende zahlt nicht nur das Unternehmen, die Organisation oder die Gesellschaft für windiges Verhalten oder unethische Entscheidungen von Führungskräften, sondern es zahlen eben auch diese Entscheider selbst ganz persönlich dafür. Nicht nur, weil sie über psoffene Ibiza-Videos oder über Chat-Nachrichten stolpern und ihre Karrieren zu Bruche gehen, sondern auch, weil sie durch ihr Verhalten auf Dauer selbst moralisch verwahrlosen und innerlich ausgehöhlt zurückbleiben. Ob unser Leben gelingt, ob wir glücklich werden, wie unsere eigene Bilanz ausfällt, das hängt nicht nur von äußeren Umständen ab, sondern ganz entscheidend von uns selbst. Natürlich ist es zutreffend, dass unser Erleben unsere Sichtweisen prägt. Karl Marx hat das mit der Erkenntnis ausgedrückt, dass das gesellschaftliche Sein des Menschen sein Bewusstsein bestimmt. Es trifft aber eben auch der Umkehrschluss zu. Unser Bewusstsein, unsere eigene Einstellung, unsere formulierten Gedanken, die daraus abgeleiteten Entscheidungen und Handlungen prägen eben auch unser Sein. Von Kierkegaard stammt der melancholische Satz: Wehmütig grüßt der, der ich bin, denjenigen, der ich sein könnte. Es grüßt also aus der Ferne unser Potenzial. Manch einer hört diese Grußbotschaft erst in der Mitte des Lebens. Dann wird aus dem Auseinanderklaffen von dem, was sein hätte können, und dem, was tatsächlich ist, eine veritable Midlife-Crisis. Manch einer hat solche Gedanken am Jahreswechsel und nimmt sie dann zum Anlass für gute Vorsätze. Und manch einer vernimmt den Gruß erst zu Zeiten eines tiefen Einschnitts in das eigene Leben. Zum Beispiel, wenn es nach dem Trubel einer Regierungskrise und eines erzwungenen Rücktritts ganz still wird. Wenn all die aufgeregten Headlines verstummen und es einen ruhigen, einsamen Moment gibt, in dem man sich selbst fragen hört, ob das, was man da gemacht hat, wirklich der bestmögliche Einsatz des eigenen Potenzials war. Es ist ein später Moment und an dieser Stelle wohl sogar zu spät. Der Blick nach vorne. Sobald ein Topmanager oder eine Spitzenpolitikerin zum ersten Mal die Türschwelle seines oder ihres Chefbüros betritt, beginnt die Sanduhr zu laufen, die die verbleibende Zeit in diesem Amt herunterzählt. Niemand hält sich ewig an der Macht. Die einen werden durch demokratische Wahlen abgelöst, die anderen durch das Ende ihres Vorstandsmandates. Und am Ende jeder Laufbahn steht früher oder später jedenfalls der Eintritt in den Ruhestand. Was bleibt, sind jene Taten, die eine Spur hinterlassen. Eine Spur, die die eigene Amtszeit überdauert. Steht nur das pure Machtstreben im Mittelpunkt des Lebensweges, dann wird diese Spur sehr rasch im Winterzeit verwehen. Stehen gar unlautere Motive, mehr oder weniger absichtsvoll in die Tat umgesetzt, im Mittelpunkt, dann wird die Nachwelt sehr rasch den Bagger auspacken und die Spur ganz aktiv zuschütten. Es ist klug, sich der Endlichkeit unserer Karrieren bereits am Beginn der Laufbahn und jedenfalls am Beginn eines neuen Mandats bewusst zu sein und sich ebenso bewusst damit auseinanderzusetzen, wie die Spur, die wir hinterlassen, aussehen soll. Denn je länger unsere Laufbahn ist, je mehr Zeit verstreicht, desto tiefer werden die Narben, desto unbeweglicher wird unser Geist und desto geringer unser Gestaltungsspielraum. Leadership kann und muss nicht fehlerlos sein, aber es soll tadellos sein.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.